Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Aus einem neuen Buch kann man erfahren, was Frauen in Afghanistan sich gegenseitig erzählen. Im Geheimen, ganz privat, wie sie ihren Schrecken teilen, die Veränderung bei afghanischen Männern in den letzten Jahren beobachten, aber auch über Zuversicht sprechen. Geliebtes Kabul heißt dieses kollektive Tagebuch afghanischer Frauen. Und darüber reden wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ein neues, sehr besonderes Buch, mit dem man eine Innenansicht aus Afghanistan bekommt, aus dem Afghanistan nach der Rückkehr der Taliban im Jahr 2021. Das Buch haben 21 Frauen geschrieben in WhatsApp-Nachrichten, die sie sich gegenseitig geschickt haben und in denen sie einander erzählt haben, was sie erleben in diesem drastisch veränderten Land. Einige auch nach ihrer Flucht aus Afghanistan. Dieses kollektive Tagebuch, das heißt Geliebtes Kabul, die deutsche Ausgabe ist im Verlag Jacobi und Stuart erschienen. Nicola Stuart ist die Verlegerin und die Übersetzerin der deutschen Ausgabe und sie ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo.
Guten Morgen. Hallo.
Das Buch ist zuerst auf Englisch erschienen, Geliebtes Kabul. Wie sind Sie denn jetzt aufmerksam geworden auf das Buch?
Tatsächlich sind wir auf das Buch aufmerksam geworden durch den Deutschlandfunk.
Radio.
Ja, durchs Radio. Ich höre jeden Montag die Sendung Andruck, das politische Buch. Und zuweilen werden da auch Bücher vorgestellt, die eben noch nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. In diesem Fall war das eben My Dear Kabul, was in England erschienen ist. Das ist herausgegeben worden von einer Organisation, die Untold Narratives heißt und die eine Plattform bieten für Autoren und Autorinnen, die marginalisiert sind, in ihren Ländern verfolgt werden und in ihren Ländern keine Texte veröffentlichen können. Und nachdem ich die Vorstellung des Buches gehört habe im Radio, war ich so fasziniert davon, dass ich noch am selben Abend die ganze Recherche gemacht habe und am selben Abend, ich habe das mit um 21.21 Uhr an den englischen Untold Narrative Verlag oder die Herausgebertruppe geschrieben habe und gefragt habe, ob die Rechte frei sind. Die am nächsten Tag geantwortet haben und gesagt haben, jawohl, die sind frei. Dann haben die uns das Manuskript geschickt, dann habe ich angefangen zu lesen und ich war nur fasziniert. Und dann habe ich gewusst, das ist so ein wichtiges Ding, der ganze Verlag muss dahinter stehen.
Ja.
Wir sind 6 im Verlag, 4 Frauen, 2 Männer und alle haben mitgelesen und alle haben gesagt, wir machen dieses Buch. So.
Man hört, wie sie auf den Tisch schlagen, um das nochmal zu bekräftigen.
Ja, weil es so gut ist.
Das ging ja dann wirklich sehr, sehr schnell, diese Entscheidung. Die Geschichte dahinter, die ist auch sehr spannend, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Also wie diese Untold Narratives Organisation dieses Buch auch mit möglich gemacht hat. Können Sie uns das kurz skizzieren, wie das kam?
Ja, diese Gruppe, diese 21 afghanischen Frauen, gehörten zu einer Frauenschreibgruppe, die ein Buch mit Kurzgeschichten also herausgeben wollten über Untold Narratives. Das sollte in England herausgegeben werden. Und die waren in einer WhatsApp-Gruppe miteinander vernetzt alle. Und jetzt waren aber die Taliban ja eingemarschiert in Kabul und es wurde immer gefährlicher. Und daraufhin hat Untold Narratives denen einen Server in England zur Verfügung gestellt. Und einer oder mehrere Leute von Untold Narratives haben immer wieder die ganzen Sachen auf diesen Server gespeichert, die ganzen WhatsApp-Nachrichten, sodass die Afghaninnen in Afghanistan das sofort auf ihrem Handy löschen konnten. Weil wenn die Handys konfisziert worden wären von den Talibs, dann hätten die Gefängnis
Wären sie bedroht gewesen.
Genau, ja. Danke, ja.
Und diese Frauen, die sich da zusammengefunden hatten, wie Sie sagen, ursprünglich eigentlich, um gemeinsam eine Prosasammlung herauszugeben, das sind in der Mehrzahl gebildete Frauen, oder?
Das sind alles gebildete Frauen, muss man wirklich sagen. Also das sind Lehrerinnen, Psychologinnen, eine Filmemacherin, eine Erziehungswissenschaftlerin. Also es geht querbeet, aber es sind alles eben gebildete Frauen, die auch im Prinzip eigentlich alle eine akademische Ausbildung haben.
Dann würde ich jetzt gern mit Ihnen in ein paar Momente aus diesem Buch hineinschauen. Das Buch beginnt genau an dem Tag, an dem die Taliban Kabul zurückerobert haben, im August 2021, nachdem eben die NATO-Staaten ihre Truppen nach 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen haben. Und da fand ich eine der ganz beklemmenden Szenen aus dem Anfang des Buches. wie die Frauen die Spuren ihres bisherigen selbstbestimmten Lebens begonnen haben zu vernichten. Also da gibt es die Geschichte der Journalistin Zainab, die füllt einen Topf mit kochendem Wasser, gibt da so Spülmittel mit rein und wirft dann ihre Notizbücher und ihre Tagebücher da rein, um die Tinte von den Seiten zu lösen, weil sie ihr altes Leben verbergen muss.
Nicht ja, wahr? Das hat ihr Vater ihr geraten, weil die, wenn sie alles verbrannt hätte, wie es andere getan haben, hätten die in dem Fall nicht gewusst, wo sie die Asche hinbringen sollen. Und sie hatten dann Angst, wenn die Talibs, die ja überall Hausdurchsuchungen gemacht haben und später auch die Frauenräume in den Häusern durchsucht haben, weil sie hatten dann Frauen mit an ihrer Seite, die dann in die Frauenräume gegangen sind. Und deshalb hat sie das eben im Wasser gemacht. Mhm. Während die andere, die Marie zum Beispiel, die haben alles im Haus verbrannt. Die hatten aber einen Garten, wo sie die Asche dann eben unterbringen konnten.
Das ist so dieser eine sehr einprägsame Moment, dieses ja. Spuren verwischen.
Ja,
was hat sie noch besonders bewegt, gerade von diesen ersten Tagen nach der Rückkehr der Taliban, was die Frauen davon erzählen?
Also bewegt hat mich, wie die sich gegenseitig schreiben. Jetzt sind sie 3 Straßen entfernt bei den Hausdurchsuchungen, jetzt nur noch 2 Straßen. Was machen wir? Wir haben noch lauter Papiere im Haus, die sie nicht finden dürfen. Wir haben Bücher im Haus, die sie auf gar keinen Fall finden dürfen. Und die eine Frau, das ist die älteste im Buch, das ist die Naila. Die tut die Bücher und die ganzen Papiere, die sie noch haben, in eine große Handtasche, die sie hat. Und sie flüchtet dann aus dem Haus und muss den ganzen Tag irgendwie in Kabul verbringen und von Ort zu Ort flüchten, in der Angst, eben, dass sie erwischt wird mit den Papieren, weil auf der Straße werden auch Frauen angehalten, wenn der sie nicht so angezogen sind, wie die Talibs das jeweils vorschreiben, was ja alle paar Monate sich ändert und immer strenger wird und immer schlimmer wird. Das ist eine Sache, die hat mich also total berührt, wie sie den ganzen Tag mit dieser wahnsinnig schweren Tasche rumläuft und so tun muss, als ob die ganz leicht ist. Eine andere Sache, die ich so absurd wie nur irgendwas finde, ist, viele der Frauen in Afghanistan sind es gewohnt, sich tagsüber, nachmittags und am frühen Abend im Park zu treffen und die Sonne zu genießen und die frische Luft zu genießen und so weiter. Und der Park wurde dann für Frauen gesperrt. Das ist heute noch so. In Kabul sind die Parks für Frauen gesperrt, außer 1 oder 2 Tage pro Woche, wenn sie in einem bestimmten Bereich des Parks dürfen. Aber dieser Bereich wird dann mit Decken zugehangen, damit die Männer nicht zu den Frauen rüber gucken können. Mhm. Also es ist absurd.
Mhm. Das ganz Besondere an diesem Buch ist ja, also wir hören ja auch aus Afghanistan, was die Taliban für Gesetze erlassen, wie sie Frauen zurückdrängen aus dem öffentlichen Leben in den letzten Jahren. Das Besondere an diesem Buch ist ja die Innenansicht, ne, dass die Frauen ganz privat davon erzählen, wie das auf sie wirkt. Und dazu gehört eben auch, dass ihre eigenen Ehemänner zum Teil oder auch andere Männer, denen sie begegnen, in einem eher privaten Kontext sich verändern, nachdem die Taliban jetzt ihre extreme Männerherrschaft wieder errichtet haben. Können Sie uns vielleicht von einem Moment erzählen, der das zeigt?
Ja, kann ich. Das ist, die Parand erzählt das, dass ihre Cousine, die in einem westlichen Land lebt, ihr erzählt hat, seit die Taliban Afghanistan übernommen haben, sagt mein Mann immer, wenn er wütend auf mich ist, weil ich mich nicht so verhalte, wie er es sich vielleicht wünscht, dass er mir ein Ticket kauft und mich nach Kabul schickt. Selbst afghanische Männer, die im Ausland leben, neigen jetzt eher dazu, häusliche Gewalt auszuüben. Mhm. Das heißt, und gerade auch die jungen Männer, die ja damit jetzt groß geworden sind und die irgendwie gar nichts anderes kennen, finden es vollkommen selbstverständlich, Frauen die ganze Zeit runterzumachen und ihnen alles zu verbieten, was irgendwie Freude machen könnte oder was sie bilden könnte, weil die haben Angst vor gebildeten Frauen.
Jetzt gibt es diese Frauengruppe, 21 Frauen, die sich gegenseitig über ein Jahr hinweg WhatsApp-Nachrichten schicken. Die werden gespeichert, haben Sie erzählt, auf einem Server in England aus Sicherheitsgründen. Wie wird daraus jetzt ein Buch? Was haben Sie da von Ihren englischen Kolleginnen erfahren?
Die haben die ganzen Texte gesichtet und es war viel zu viel Text und sie haben das Ganze dann ein bisschen zusammengeschnitten, so müsste man es vielleicht
verdichtet
sagen. Verdichtet, ja. Und sie haben sich nicht an die Chronologie ganz und gar gehalten, sondern sie haben die Texte so in das Buch eingepasst, wie sie vom Datum her tatsächlich geschrieben worden sind. Und sie haben zwei Übersetzerinnen gehabt, weil die Texte sind in Paschtu und in Dari geschrieben. Das sind die beiden Amtssprachen in Afghanistan. Und die eine Übersetzerin ist auch geflohen aus Afghanistan und die andere unterrichtet in Oxford oder Cambridge, weiß ich jetzt nicht mehr. Und die haben das in Absprache mit den Autorinnen, den Schriftstellerinnen übersetzt und immer wieder nachgefragt. Es war eine Arbeit von 2 Jahren.
Und daraus ist dieses Buch entstanden. Ich würde unbedingt noch auf einen Moment in diesem Buch kommen wollen. Eine der Frauen, Marie, die hat für eine deutsche Nichtregierungsorganisation in Kabul gearbeitet, eben vor der Rückkehr der Taliban. Und sie schreibt dann in den ersten Tagen der neuen Taliban-Herrschaft, das lese ich mal ganz kurz vor, immer wenn ich laute Geräusche wie Gewehrfeuer höre, bleibt mir das Herz stehen. Ich habe Angst, dass die Taliban heute Nacht mit der Durchsuchung von Häusern beginnen. Und meine Familie wird den Preis dafür zahlen, dass ich mit Ausländern zusammenarbeite. Mhm. Das lässt einen nochmal ganz anders drauf schauen.
Ja,
oder
da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich das höre.
Dass wir, auch wir Deutschen, noch immer nicht alle Leute rausgeholt haben, die für uns gearbeitet haben.
Nein, Deutschland sollte sich wirklich schämen. Sie haben es versprochen, sie haben es den ganzen Leuten versprochen und sie lassen sie da.
Wissen Sie, was aus diesen 21 Frauen geworden ist, ob dieser Austausch weitergegangen ist?
Ja, das weiß ich. Der Austausch geht weiter. Viele davon hinten im Buch wird nochmal die Situation der Frauen im Jahr 2024 beschrieben. Eine ganze Menge der Frauen konnte wirklich fliehen. 2 der Frauen leben jetzt in Deutschland, die Marie unter anderem. Andere leben in Australien, in Amerika, in Schweden, also sind in der ganzen Welt verstreut. Die haben alle Kontakt untereinander, aber auch sie müssen nach wie vor vorsichtig sein, weil ihre Familien ja nach wie vor in Kabul sind. Deshalb sind auch viele Frauen, benutzen Pseudonyme in diesem Buch, um ihre Familien zu schützen. Ich meine, die machen sich wahnsinnige Sorgen um ihre Familien, müssen sie ja auch.
Das ist ein sehr erschütterndes Buch, aber auf eine gewisse Weise.
Es macht aber auch Hoffnung.
Macht es auch Hoffnung, ne?
Ja, finde ich ganz doll.
Wie bei Ihnen?
Ja, weil die Frauen so unterschiedlich sind. Die einen sind mutig und die anderen sind ängstlich, aber alle zusammen sind sie solidarisch miteinander und helfen sich. Und das ist einfach, das macht Hoffnung, weil es menschlich ist.
Und das kann man herauslesen aus dem Buch Geliebtes Kabul, erschienen im Verlag Jacobi und Stewart, übersetzt aus dem Englischen von Nicola Stewart. 400 Seiten hat das Buch, 26 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank. Und Sie wollen noch
was
sagen?
Darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, unbedingt.
Wir wünschen uns ganz, ganz viele Leser für das Buch. Die Buchhändlerinnen sind begeistert, aber das Buch ist noch nicht gut verkauft worden. Und wir wünschen uns, dass ganz viele dieses Buch lesen. Es ist auch eine Warnung für uns Frauen, was passiert, wenn wir zugucken und den Männern alles überlassen. Man denke nur an die Tradwives in Amerika und so weiter. Wir müssen aufpassen. Danke.
Das sagt Nicola Stewart. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke.
Retro-Gott, so nennt sich Kurt Tallert als Musiker, als Rapper. Kurt Tallert ist Ende 30 und er hat jetzt auch einen Roman geschrieben. Ein Roman über seinen Vater, Harry Tallert. Der wurde 1927 geboren und in der Nazi-Zeit wurde Harry Tallert wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt und ins KZ Lenne eingesperrt. Harry Tallert hat überlebt. In der Bundesrepublik hat er als Journalist gearbeitet. Später war er Bundestagsabgeordneter. Mit 58 Jahren ist er noch einmal Vater geworden, eben der Vater von Kurt Tallert. Dessen Debütroman heißt Spur und Abweg. Heute wird er ausgezeichnet für diesen Roman mit dem Uwe Johnson Förderpreis. Mein Kollege Mike Herbstreuth, der hat Kurt Tallert getroffen in seinem Proberaum in Köln und mit ihm in einen seiner Songs reingehört.
Ganz am Anfang gab es mal einen Song, der heißt Pappmensch. Da habe ich auch über den Tod meines Vaters gesprochen, aber vollkommen losgelöst von dieser politischen, geschichtlichen Komponente, sondern einfach nur dieses Thema, früh den Vater zu verlieren.
Leute sagen, dass ich faul bin, zu jedem Anlass. Meine Gedanken sind auch meistens woanders. Anstatt mich um die Realität zu sorgen, fragte ich mich, warum ist Papa an Krebs gestorben?
Dieser Song von Kurt Tallert alias Retro-Gott ist 18 Jahre alt. Einige Jahre nach seiner Veröffentlichung wird der Rapper zum ersten Mal Vater und fragt sich, was erzähle ich eigentlich meinem Kind von seinem Opa? Und er beginnt zu recherchieren.
Also ich habe so um 2011, 12 rum angefangen, erstmals irgendwas aufzuschreiben, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie schlummern da ein paar Geschichten, die ich mal erzählen möchte. Und dann 2018 war der Brand im Haus meiner Eltern, durch den ich in Besitz des schriftlichen Nachlasses gekommen bin.
Die alten Briefe, Schriften, Notizen seines Vaters bilden das Gerüst von Spur und Abweg. In einem Gedicht, das im Buch abgedruckt ist, schreibt Harry Tallert zum Beispiel im Jahr 1995 nach den Pogromen von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen:
Ich bin nicht frei, sagte ich in der Kneipe meine freie Meinung. Lebte ich nicht mehr lange, sie schlügen mich tot. Doch solange ich nicht in Kneipen gehe, meine freie Meinung ersticke, lebe ich unerkannt, ungeschoren.
Aufzeichnungen wie diese setzen bei Kurt Tallert ein Nachdenken über die eigene Kindheit in Gang.
Eine Konstante im Leben meines Vaters schien aber die existenzielle Verunsicherung zu sein, deren Möglichkeit auch ich von klein auf zumindest erahnte. Sie war gewissermaßen der biografische Dunstkreis oder der Mondhof, der meinen Vater umgab. Eine Verunsicherung, die mir bei der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins manchmal im Wege stand und es vielleicht auch heute noch tut.
Ich habe letztens einen Podcast gehört mit Michel Friedmann und der hat das sehr eindringlich gesagt. Seine Eltern, die eben auch diese Verfolgung durchlitten haben, diese Eltern sind aus dem Leben geworfen worden, gewaltsam, und haben auch danach nicht mehr wirklich ins Leben gefunden. Und das Kind findet auch nicht so richtig ins Leben. Das kann ich für mich irgendwie auch so bestätigen.
Im Roman begleitet man Kurt Tallert auf seiner Spurensuche durch die Aufzeichnungen seines Vaters und bei seiner Reise zurück in die eigene Familiengeschichte. Er fährt nach Buchenwald, nach Theresienstadt, schreibt einen Brief an seine Urgroßmutter, die im KZ ermordet wurde, und beginnt so Schritt für Schritt seinen Vater zu verstehen, sein Leid und seine innere Leere. 2023 veröffentlicht Tallert den Song Andenken, in dem er sich zum ersten Mal auch musikalisch mit der rassistischen Verfolgung seines Vaters auseinandersetzt, kurz vor der Fertigstellung des Buchs.
Die Gestapo nahm ihn fest, ohne Verhandlung. Sein einziges Vergehen war seine Abstammung. Ich existiere wieder die Erwartung, denn meinem Vater ist die Flucht gelungen. Und hatte er zwar noch genug Kraft zu lieben, schien etwas in ihm immer in Haft geblieben.
In der Zeit sind halt auch ein paar Songs entstanden, die ich auch in Lesungen ganz gern einbaue, um irgendwie nochmal einen anderen Zugang zum Thema zu schaffen.
In seinen Songs war Kurt Tallert alias Retrogott schon immer ein großer Geschichtenerzähler und zeigt auch in Spur und Abweg sein Gefühl für Sprache, für Bilder, für Rhythmus und für Vergleiche. Das beginnt schon beim Titel des Buchs.
Beides sind Begriffe für Strecken, aber sie sind irgendwie gegensätzlich. Die Spur führt ja irgendwo hin, der Abweg führt weg. Aber es bezeichnet eigentlich immer dieselbe Sache, weil diese Spur, die ich verfolge, führt immer in dieses Abwegige der Menschlichkeit.
Das Rap-Genre ist voller großartiger Storyteller. Und auch wenn das Schreiben von Rap-Songs und das Schreiben von Büchern zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind, erst recht, wenn es sich wie bei Spur und Abweg um einen Mix aus dokumentarischer Collage, essayistischem Erzählen und psychologischem Kommentar handelt, kann das eine Medium doch eine gute Schule für das andere sein.
Wozu Rap, glaube ich, schon qualifiziert ist, Bilder zu finden, sprachliche Bilder auf sehr engem Raum. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die sich dann auch im sonstigen Schreiben positiv auswirkt, wenn es jetzt nicht ein amtliches Schreiben ist oder so.
Kurt Tallert, alias als Rapper Retrogott. Heute bekommt er den Uwe Jonsson Förderpreis für sein Buch Spur und Abweg. Das ist im Dumont Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine deutsche Minderheit in der Sowjetunion, um die geht es in dem Roman Fische im Trüben von Elli Unruh. Das ist der erste Roman von Elli Unruh. Sie wurde 1987 in Kasachstan geboren. Später ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert. Mein Kollege Jörg Plath hat Fische im Trüben gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Um was für eine deutsche Minderheit geht es denn in dem Buch?
Um die Mennoniten, die der Auffassung sind, dass man sich erst dann taufen lassen sollte, wenn man das bewusst entscheiden kann, also nicht gleich nach der Geburt. Und damit gerieten sie Anfang des 18. Jahrhunderts unter Druck, unter großen Druck. Zudem wollten sie auch keine Waffe in die Hand nehmen. Und dann sind sie ausgewandert aus den deutschen Landen in aller Welt, auch nach Russland. Aber in diesem Buch ist von der Religion kaum die Rede, eher von so einem spezifischen Gruppenbewusstsein als eine kleine, vor allen Dingen unter Stalin aufs Schärfste diskriminierte Gruppe, die verbannt wurde, zur Zwangsarbeit gezwungen und ermordet wurde. Einige von ihnen.
Und jetzt blickt der Roman zurück auf diese vergangene Zeit. Wie wird da Vergangenheit erzählt in diesem Roman?
Spät, erst in der zweiten Hälfte. Davor ist es vor allen Dingen ein sehr gegenwärtiger Roman. Und es ist auch diese Gegenwart, die geschildert wird, die dann tatsächlich die untergegangene Zeit ist, um die es geht. Denn in dieser Gegenwart wird zunächst eine besondere Apfelsorte gepriesen, die da in Südkasachstan wächst, in langen Reihen. Das ist der Aport. Der wächst damit zusammen mit vielen Früchten und Obstarten. Und zur Erntezeit herrscht so üppiger Überfluss, dass man, so heißt es sehr schön, der Miliz besser nicht begegnet. Denn man greift üblicherweise zu beim Apfel, beim Mais, bei den Fischen. Also es herrscht so ein erweiterter Eigentumsbegriff, muss man sagen. Und man merkt dann erst, dass dieser Begriff des erweiterten Eigentums von dieser kollektivierten Landwirtschaft der Sowjetunion herrührt, in deren erster Amtssprache ja dann eben auch diese stattliche 500 Hektar große Apfelplantage zum Gärtchen wird. Und darum geht es in der ersten Hälfte. Und wir werden da hineingeführt von vor allen Dingen durch die Augen und die Gedanken eines neunjährigen Kocher und seiner fast erwachsenen Tante Hedi. Kocher hat nicht nur den Blick auf dieses Abenteuerwelt. Er sucht auch unter anderem zu Anfang einen Esel für seinen Onkel. Der Esel trägt Apfelsäcke mit den privatisierten Äpfeln natürlich. Und Hedi ist eine Frau, die sich bereits wehrt gegen die Mutter, gegen zudringliche Milizionäre nach dem Tanzvergnügen, aber auch gegen ihre Gefühle für Maxim. Denn der Mitschüler ist ja Russe. Also das ist so eine kleine ländliche Welt in diesem 2000-Seelendorf. Da sind Russen, Kirgisen, Tschetschenen, Inguschen, Kasachen, Griechen, Vietnamesen, Lutherische und Schwaben, also auch Deutsche. Und die Mennoniten halten von ihnen allen so viel wie die von ihnen wahrscheinlich. Die Russen zum Beispiel denken immer, das sind Faschisten, die Mennoniten.
Und habe ich Sie richtig verstanden, das spielt eben in Kasachstan in unserer Gegenwart, also erweiterte Gegenwart.
Ja, Sowjetunion, ne? Also 80er Jahre.
In den 80er Jahren in der Sowjetunion. Und wenn Sie das jetzt beschreiben, Apfelplantage, Liebesverwirrungen, Kindheit, die Gewalt, die Sie ja auch schon angesprochen haben, die viele deutsche Minderheiten erlebt haben, ja auch gerade nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941, kommt die dann gar nicht vor?
Doch, die kommt vor. Aber die kommt sehr diskret vor und auch sehr, sagen wir, organisch vor, weil zu einer Hochzeit nach Südkasachstan die Verwandten aus Moldawien und Nordkasachstan anreisen und die sprechen dann über Enteignung, über Vertreibung, über Verbannung, über die Zwangsarbeit seit Stalins Zeiten. Auch über die Liquidation übrigens, die ihnen drohte, als die Wehrmacht vor Moskau stand, 42. Jede Familie hat Tote zu beklagen, auch von denen ist die Rede. Und Onkel Hein, dieser Mann mit dem Esel und den Apfelsäcken, der ist nicht der Einzige, der vom Geheimdienst immer noch beschattet wird. Und seine Akte weiß alles und auch, warum Onkel Hein wahnsinnige Angst vor der grimmigen Kälte des Winters hat. Und man ahnt das auch. Und trotzdem bemerken die Älteren, die sich da unterhalten, dann schaudernd, dass die Jüngeren gar nicht so misstrauisch mehr sind gegenüber dem Staat. Sogar Mischehen kommen vor, bemerken Sie entsetzt.
Nein. Und jetzt ist das ein Debütroman. Was für eine Sprache hat Elli Unruh da gefunden für ihren ersten Roman?
Ja, eine, die den Roman wirklich trägt und ihn auch besonders macht, finde ich. Also sie erzählt sowieso, als ob sie nie was anderes gemacht hätte, muss man sagen. Sie hat einen Erzähler, der den Figuren meist nahe ist, also Kocher und Hedi vor allen Dingen. Und der Tonfall ist dem Mündlichen angenähert. Und so haben wir eine große Unmittelbarkeit, die uns da entgegenspringt. Und dann gibt es eine ungewöhnliche Kunstsprache, die alle Personen sprechen und die auch der Erzähler spricht. Also altertümliches Deutsch auf der einen Seite, seit der Auswanderung eben dieses Deutsch aus dem 18. Jahrhundert und viele, viele Übernahmen aus dem Russischen, die dann aber auch erläutert werden in hilfreichen Anmerkungen. Zum Beispiel gibt es da ein als ob. Das klingt aber ebenfalls, wenn man das dann hört, ebenfalls historisch. Die Oma warnt Kocher vor allzu viel Vertrauen in den Staat und sagt, heute kannst du als ob alles sagen. Aber wie lange wird das so sein? Und das klingt ja auch fast historisch. Das ist, dieses Misstrauen ist dann auch der Grund für die Ausreise am Ende des Buches. Und heute noch ist diese Sprache natürlich durchaus da.
Dann wüsste ich jetzt noch gern zum Schluss, der Buchtitel, Die Fische im Trüben, das hat sich mir jetzt noch nicht erschlossen. Wie erschließt sich das denn aus dem Buch?
Ja, das glaube ich, ist auch ein Zeichen für diese Vieldeutigkeit, die viele Szenen in diesem Buch haben. Und das ist auch das Wunderbare an diesem Buch. Erstens natürlich können es einfach Fische sein, Lebewesen, die im trüben Wasser leben. Gut, das wäre konkret, realistisch. Naja, das könnte ein Imperativ sein. Fische du im Trüben. Mhm. Das ist dieses Durchmogeln in dem sozialistischen Alltag mit dem erweiterten Eigentumsbegriff. Und dann kann es natürlich auch ein Bild sein für die Gruppe der Mennoniten drittens, denn sie sind die Fische, auch ein christliches Symbol, im trüben Wasser der umgebenden Gemeinschaften und Ethnien. Es ist ein passender und schillernder Titel, etwas entrückt, und es passt auch zur Sprache des Buches.
Sehr angetan haben Sie Jörg Plath erlebt, als er uns jetzt Fische im Trüben vorgestellt hat, den ersten Roman von Elli Unruh, der ist im Transit Verlag erschienen. Mit 200 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Katrin Duggen aus Emden. Ich lese gerade das Buch Trophäe von einer belgischen Autorin, Haya Schouters, wenn ich das richtig ausspreche. Es geht hier um einen Großwildjäger, der das hobbymäßig in Afrika macht, an einer Safari teilnimmt, um seine Big Five vollzumachen, sprich das Nashorn zu schießen. Das ist sehr empörend alles, auch weil ihm dann tatsächlich noch die Big Six vorgeschlagen werden. Und das Buch ist wirklich sehr gut, aber auch wirklich geht sehr unter die Haut, weil es so sehr amoralisch auch auf eine Art ist. Und das lässt einen irgendwie nicht kalt, auch wenn man mit Jagen gar nichts zu tun hat. Es ist schon sehr, sehr subtil, das Buch. Unbedingt empfehlenswert, würde ich sagen, ja.
Katrin Duggen liest in Emden Trophäe von Rea Schutas. Das Buch wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Lisa Mensing. Im Zschollnay Verlag ist das erschienen mit 256 Seiten. 24 Euro ist der Preis.
Neue Krimis.
Jonathan Coe hat einen ziemlich ungewöhnlichen Krimi geschrieben, der mich vor allem durch seine clevere Erzählweise überzeugt hat. Aber dazu muss ich erstmal die etwas komplizierte Ausgangssituation beschreiben. Also, der Journalist und Blogger Christopher will auf einer elitären Konferenz konservativer Kräfte Beweise dafür finden, dass einflussreiche Menschen um die frisch ernannte Premierministerin Liz Truss die Privatisierung des britischen Gesundheitswesens vorantreiben. Auf dem Weg zu dieser Konferenz besucht er eine alte College-Freundin aus Cambridge und begegnet dort deren Tochter Phil. Und bevor Christopher nun irgendetwas veröffentlichen kann, stirbt er. Sein Tod nimmt nun wiederum Phil als Anlass, sich als Schriftstellerin auszuprobieren, um so aufzuklären, wie er eigentlich gestorben ist. Also versucht sich Phil in den drei derzeit angesagtesten Genres. Zunächst Cozy Crime, denn Christopher starb in einem alten Herrenhaus mit Geheimgängen und ausreichend adliger bzw. neureicher Verdächtiger. Danach probiert sie sich in Dark Academia, um von seiner Zeit in Cambridge zu erzählen, wo er möglicherweise bereits auf einen geheimen, konservativen Zirkel gestoßen ist. Und der dritte Teil schließlich ist ihr Versuch in Autofiktion. Am Ende haben wir dann mehrere Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Und alleine das passt ja schon gut in unsere Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit hat. Coes ganzer Roman ist sehr nah dran an der Gegenwart und er will vor allem aufzeigen, wie lange und wie geschickt konservative Kräfte schon dafür sorgen, dass soziale Errungenschaften und Vereinbarungen erodieren. Aber machen wir uns doch nichts vor, eine nüchterne, staubtrockene Analyse würden letztlich nur wenige Menschen lesen. Und hier kommt Phil ins Spiel. Sie ist in ihren 20ern, überlegt, was sie mit ihrem Leben anfangen will, und als Figur erlaubt sie Coe böse Seitenhiebe auf populäre Phänomene der Gegenwart, wie beispielsweise der Retro-Erfolg der US-Serie Friends. Und durch ihre Idee, sich in den drei erfolgreichsten Genres auszuprobieren, kann er mit Leseerwartungen und Mechanismen des Literaturbetriebs spielen. Vor allem aber gelingt es Coe, mit ihr, durch sie, seine politischen Analysen sehr leichtgängig zu verpacken. Und so unterhaltsam über britischen und US-amerikanischen Konservatismus zu schreiben, das muss man erstmal schaffen.
Der Kriminalroman Der Beweis meiner Unschuld von Jonathan Coe. Aus dem Englischen wurde der übersetzt von Katrin Hornung. Im Folio Verlag ist das Buch erschienen mit 405 Seiten. Für 28 Euro ist das Buch zu haben. Und der Roman von Jonathan Coe, der steht neu auf Platz 2 in unserer Krimi-Bestenliste. Im September vorgestellt hat das Buch Sonja Hartl. Die ganze vollständige Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Übermorgen, also am Sonntag, haben wir ein Literaturgespräch für Sie hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Kollege René Agiger wird dann mit den Macherinnen von zwei literarischen Zeitschriften sprechen. Einmal dem Delphi Magazin und der Berlin Review. Und einen Ausblick darauf kann er uns jetzt schon geben, denn jetzt ist er hier im Studio. Hallo René.
Guten Morgen.
Das sind zwei relativ neue Zeitschriften. Die erste Ausgabe des Delphi Magazins für neue Literatur, die ist im Herbst 2023 erschienen. Dann kam die erste Ausgabe vom der Berlin Review im Frühjahr 2024. Jetzt berichtet ja Journalismus normalerweise über ganz Neues. Warum jetzt dieser andere Ansatz? Kleiner Rückblick.
Ja, also diese Art von normalem Journalismus zu verkünden, dass diese beiden Zeitschriften neu sind, gucken, was wollen die so ungefähr, das haben wir ganz sicher gemacht seinerzeit, Ende 23, Anfang 24. Das Gespräch jetzt auf einem unserer längeren Sendeplätze Sonntagabend, das hat ein bisschen anderes Ziel, nämlich zu gucken, während diese Zeitschriften noch sehr, sehr jung sind, was machen die jetzt eigentlich überhaupt genau? Jetzt gibt es halt ein paar Ausgaben und so wie das bei diesem Typ von literarischen Zeitschriften ist, erscheinen eben auch sehr wenige Ausgaben pro Jahr. Jetzt kann man sie sich aber anschauen und gucken, wie die so gestaltet sind, wie die Profile sich tatsächlich entwickelt haben und eben nicht nur auf der Ebene des Vorhabens, sondern auch der vorliegenden Ausgaben ein bisschen drüber schauen. Beide Zeitschriften, Delphi Magazin und Berlin Review, sind so auf den ersten Blick ja traditionelle literarische, intellektuelle Zeitschriften, so wie in der alten Bundesrepublik Merkur, Kursbuch, Neue Rundschau oder so. Auf den zweiten Blick sieht man aber, es sind relativ junge Macherinnen und Macher. Ich habe gesprochen mit Fatma Eidemir und Tobias Haberkorn, die sind so Mitte 30, Anfang 40. Und die sind natürlich total gewohnt mit dieser Stereotypie oder so zwischen, oder wie sagt man das, also mit dieser Zweigleisigkeit, will ich sagen, zwischen Print und digital klarzukommen. Und das ist ganz interessant.
Und wie gelingen die Zeitschriften als Zeitschriften, als literarische Zeitschriften? Sind die auf einem guten Weg?
Das Aufregendste, was ich aus dem Gespräch mit den beiden mitgenommen habe, ist, dass so Riesenfragen wie die beiden Kriege, die die deutsche Öffentlichkeit seit längerer Zeit beschäftigen, der in der Ukraine und der in Gaza, dass die auf das Machen von Zeitschriften sich niederschlagen, dass das nicht wegzudenken ist. Beispielsweise erzählt Fatma Eidemir, wie eine ukrainische Autorin nicht im selben Heft veröffentlicht werden will, wie mit russischen Autorinnen und Autoren. Und Tobias Haberkorn vom Berlin Review berichtet so ein bisschen, wie es ist, andere Positionen zum Krieg oder Konflikt in Nahost zu veröffentlichen als jene, von denen die Redaktion des Berlin Review glaubt, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit üblich seien. Und diese Reibungen sind Thema unseres Gesprächs. Das ist ganz sehr interessant. Zugleich auch eher spielerische Dinge. Wie macht man aus einem Schwerpunktthema wie dem Auto ein spielerisches, interessantes Heft?
Mhm. Literarische Zeitschriften, das ist ja ein sehr altes Medium, gibt mindestens 250 Jahre, glaube ich. Wie kommen die klar überhaupt insgesamt in der Gegenwart, dieses alte Medium?
Ja, die Kurzantwort darauf ist, glaube ich, beide Leben der Zeitschriften sind prekär, aber notwendig. Also Delphi Magazin ist angebunden an einen großen Verlag, Ullstein Verlag. Berlin Review ist eine frei flottierend arbeitende Redaktion, abhängig im Augenblick noch auch von Förderung, muss aber eigentlich etwas dafür tun, dass sie wirklich nur von Abonnements leben. Geld verdienen kann man in beiden im Augenblick, soweit ich das sehe, noch nicht. Und zugleich merkt man aber, dass beide Redaktionen unbedingt was zu sagen haben. Delphi Magazin eher im Medium der Fiction und Literatur, Berlin Review eher im Medium der Essayistik und Nonfiction. Und bei beiden drängt etwas und beide wollen einen Mangel in der Medienlandschaft schließen. Und das zu spüren, ist für mich in diesem Gespräch mit beiden sehr aufregend gewesen.
Und das ganze Gespräch können Sie hören am Sonntag hier im Deutschlandfunk Kultur um 22 Uhr nach den Nachrichten. Natürlich auch in unserer App in der DLF Audiothek. René Agiger im Gespräch mit Fatma Eidemir vom Delphi Magazin und mit Tobias Haberkorn von der Berlin Review. Vielen Dank für den Besuch hier.
Danke auch.